Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 1. Dezember und wir sprechen über die Kurskapriolen bei Airbus, ein Alarmsignal für Japans Regierung und wir klären, wo Teslas größte Fanboys leben. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Wir hoffen, ihr seid gut in die neue Woche gestartet und natürlich damit auch in einen neuen Monat, in dem hoffentlich endlich mal richtig diese Jahresendrallye losgeht. Wäre ja auch irgendwie die letzte Chance.
Wir haben so viel drüber gesprochen, jetzt muss es langsam mal klappen.
Da ist vielleicht ein gutes Omen, dass der S&P 500 den November gerade noch so im Plus beendet hat. Mit einem kleinen, muss man dazu sagen, von 0,1% nach einem wahren Kraftakt am Freitag noch.
Das kann aber natürlich auch ein Zeichen sein, lieber Peter. Gut los ging es heute nämlich nicht. Nicht für den S&P 500, der aktuell 0,2% im Minus liegt. Nicht für den Technologieindex Nasdaq 100, der im Gleichschritt zum S&P 500 ebenfalls 0,2% im Minus liegt. Und erst recht nicht für den DAX. Der hatte einen besonders schlechten Start in den Dezember und liegt aktuell rund 1% im Minus.
Mir schwant schon wieder Böses mit dieser Jahresendrallye. Aber Deutsche Leitindex bleibt natürlich auch immer so ein bisschen das Sorgenkind. An guten Tagen steigt er schwächer als die Konkurrenz und an schlechten fällt er irgendwie auch stärker. Irgendwie ist es kein
zumindest richtig tolles, so die letzten Wochen eigentlich.
Genau, kein richtig tolles Produkt. Ein Grund natürlich für den Dezember Blues an den Märkten könnte schlicht sein, dass Anleger nach der leicht übertriebenen Euphorie in der vergangenen Woche etwas den Mut verloren haben.
Ich könnte auch noch einen Grund anbieten, und zwar die schlechte Stimmung an den Börsen in Japan. Dort ging es kräftig nach unten, für den Nikkei-Index sogar um 1,9%. Das lag an Spekulationen, dass die Bank of Japan schon bald die Zinsen erhöhen könnte. Die Renditen für japanische Staatsanleihen sprangen deshalb auf ein 17-Jahres-Hoch. Über Japan sprechen wir aber gleich noch ausführlich in unserer Rubrik im Fokus.
Und dazu kommt noch ein Sorgenkind, auch der könnte mit ein Grund dafür sein, dass heute tendenziell mal häufiger auf den Verkaufsknopf gedrückt wurde. Und das ist der Bitcoin. So langsam wird es irgendwie zum, was ist die Antiversion eines Running Gags. Denn die größte Kryptowährung gab schon wieder kräftig nach und heute Nacht stürzte er mal wieder regelrecht ab, innerhalb weniger Stunden von 90.000 auf aktuell rund $85.000, ein Minus von gut 6%.
Die Aktie des Kryptounternehmens Strategy fiel sogar noch stärker. Deren Chef Michael Saylor hat Strategy mehr als 600.000 Bitcoin horten lassen, deren Kauf er mit der Ausgabe von Aktien oder Anleihen finanziert. Eine riskante Strategie, die das Unternehmen gerade mächtig unter Druck setzt.
Und da sich die Schlagzeilen ja ein ganz klein wenig gleichen in den letzten paar Tagen, da darf natürlich auch die obligatorische Meldung zu Nvidia nicht fehlen. Der Chip-Gigant verkündete am Montag eine milliardenschwere Beteiligung. Mal wieder. Dieses Mal ging es um ein Investment von $2 Milliarden in den Chip-Design-Software-Anbieter Synopsys. Und natürlich auch um eine strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen. Die Aktien von Nvidia und Synopsys stiegen daraufhin leicht.
Täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Ganz anders lief es hingegen bei Airbus, da gab es eine heftige Bewegung. Hintergrund war ein Software-Update für das Modell A320. Das hatte am Freitag für Verspätungen und Flugausfälle gesorgt, das Update. Am Wochenende hatte Airbus viel Lob dafür bekommen, das Problem eigentlich schnell gelöst zu haben, durch ein Software-Downgrade, das die Fluggesellschaften vornehmen sollten, auf Anweisung von Airbus. Alles ein bisschen verwirrend, dachten sich wohl auch die Anleger. Die schickten die Airbus-Aktie am Montag nämlich erstmal auf Talfahrt. 10% war die Aktie zwischenzeitlich im Minus, stieg dann aber wieder wie ein Flugzeug nach dem Start. Aktuell sind es nur noch 1%, die Airbus-Aktie im Minus liegt. So eine schnelle Erholung sieht man auch selten.
Und zum Abschluss gibt's noch einen kleinen Service-Hinweis von uns, mit Dank an die Kollegen vom US-Nachrichtensender CNBC. Die haben nämlich analysiert, welche Aktien aus dem S&P am stärksten overbought sind, also überkauft. Nach der vergangenen Woche ist das durchaus ein Thema. Dazu nutzt man den relative Stärkeindex RSI. Der berechnet sich aus dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit. Meistens nimmt man da 14 Tage.
Bei einem RSI von über 70 gilt eine Aktie als überkauft. An der Spitze der Tabelle von CNBC steht der Arzneimittelhersteller Merck mit einem Wert von 80. Aber auch die Aktie der Google-Mutter Alphabet wäre mit einem RSI von 72,2 überkauft. Wichtig für euch, das muss nichts heißen, Anleger sollten aber vorsichtig sein. Vielleicht war das doch etwas viel Euphorie in den letzten zwei Wochen, als Alphabet gleich zum großen Nvidia-Konkurrenten hochgeschrieben wurde.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Beginnen wir mal gegen den Trend mit einer positiven Nachricht, und zwar aus dem Makroumfeld und das auch noch aus Deutschland. Haben wir in letzter Zeit nicht so oft gehabt. Der Exportrückgang von Waren made in Germany in die USA dürfte dieses Jahr zwar bei 8-9% liegen, aber 2026 dürfte das Minus geringer ausfallen, sagt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest, die dem Bund gehört.
Die USA sind trotz aller Streitigkeiten natürlich immer noch der wichtigste Einzelmarkt für deutsche Firmen. Vergangenes Jahr verkauften die Waren im Wert von 161 Milliarden Euro in die USA. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle sind deshalb umso schmerzhafter. Seit dem 7. August gelten für die meisten Importe aus der EU in die USA Zölle in Höhe von 15%. Bei Stahl und Aluminium sind es sogar 50%. Und das auch schon seit Anfang Juni.
Wir sind also abhängig vom Geschäft mit den USA und damit auch von der Konjunktur dort. Germany Trade and Invest rechnet damit, dass nächstes Jahr ein schwächelnder Arbeitsmarkt und die steigende Inflation den Konsum in den USA etwas abwürgen werden. Schlecht für die Konjunktur dort und natürlich auch bei uns. Außerdem rechnen sie damit, dass viele Unternehmen die höheren Einfuhrzölle an ihre Kunden weiterreichen. Darauf hatten sie dieses Jahr noch verzichtet.
Wenn man ehrlich ist, so gut war die Nachricht am Ende also gar nicht.
Leider nicht.
Dazu passt der Einkaufsmanager-Index, der heute veröffentlicht wurde, der kommt nämlich zum Schluss, dass die US-Industrie im November weiter schwächelt. Der Index, der auf einer Unternehmensumfrage beruht, kommt auf einen Wert von 48,2 Punkten nach 48,7 Punkten im Oktober. Ein leichter Rückgang also. Für die Eurozone liegt der Wert im November bei 49,6 Punkten. Immerhin, die deutsche Industrie kommt hingegen nur auf einen Wert von 48,2 Zählern.
Dazu muss man natürlich wissen, dass die Wachstumsschwelle bei 50 Punkten liegt und dass der Index für die US-Industrie jetzt schon den 9. Monat in Folge unter dieser Schwelle liegt. Die Unternehmen berichten von einer sinkenden Zahl an Aufträgen und steigenden Kosten. Das liegt auch natürlich an Trumps Zöllen, die die Preise für einige Importwaren erhöht haben, was dann eben zu einer geringeren Nachfrage führt.
Geht es nach Trump, ist auch Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, für die schwächelnde Konjunktur verantwortlich, weil Powell die Zinsen nicht oft und nicht schnell genug gesenkt hat. Für Trump ist Powell deshalb so etwas wie der Staatsfeind Nummer 1. Im Amt ist Powell noch bis Mitte Mai 2026. Trump wird also bald einen Nachfolger verkünden, der nach seiner Pfeife tanzen wird.
Am Montag ließ Trump verlauten, ich weiß schon, wer es ist, aber ich verrate es euch natürlich nicht. Noch nicht zumindest. Ist immer alles ein bisschen kindisch, wenn man mich jetzt persönlich fragt. Aber nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Trumps Wahl wohl auf Kevin Hassett fallen. Der ist im Moment Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus und einer der engsten wirtschaftspolitischen Berater Trumps.
Wenn er mich auswählt, werde ich diese Aufgabe gerne übernehmen, sagte Hassett am Sonntag Trumps Haussender Fox News. Hassett gilt als Taube, also Vertreter einer lockeren Geldpolitik. Niedrigere Zinsen würden bedeuten, dass sich Unternehmen billiger Geld leihen könnten und dass der Schuldenberg der US-Regierung nicht mehr ganz so bedrohlich schnell wachsen würde.
Außerdem verwies Hassett, neben natürlich der Bekundung, dass er selbstverständlich seinen Namen nicht in den Hut geschmissen hat und dass das alles natürlich auch nur Gerüchte seien, von einer positiven Marktreaktion nach den ersten Berichten über seine potenzielle Nominierung zum Fed-Chef. Ein Mann nach Trumps Geschmack, könnte man also meinen, mit denselben Ansichten und auch durchaus ein wenig eitel obendrein. Für wen er sich, also Trump, am Ende wirklich entschieden hat, das wird er dann wohl erst später bekannt geben.
Auch wenn es dann wahrscheinlich keine Überraschung mehr wird.
Ja. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse.
Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive. Alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Neben dem Bitcoin mit den Turbulenzen heute Nacht stand am Montag vor allem Japan im Fokus. Denn gegen den Trend ist der Nikkei-Index um fast 2% gefallen. Wir hatten es im Marktüberblick gesagt. Damit hat der Index gegen die allgemeine Erholung in der vergangenen Woche mehr als 6% verloren, wenn man vom Allzeithoch ausgeht.
Wäre an sich eigentlich kein Thema, wenn heute Morgen nicht auch noch zwei neue Rekorde aufgestellt worden wären, die einen jetzt nicht wirklich dazu verleiten, den Sake auszupacken. Denn die Renditen der japanischen Staatsanleihen sind gestiegen auf den höchsten Stand seit 17 Jahren. Papiere mit zwei Jahren Laufzeit lagen erstmals seit 2008 bei mehr als 1%. Die 10-jährigen Schuldpapiere erreichten mit 1,88% ebenfalls den höchsten Wert seit der Finanzkrise.
Immer ein bisschen sketchy, wenn man so diesen Vergleich mit der Finanzkrise hört.
Absolut.
Bank of Japan Governor Katsuo Ueda deutete heute Morgen an, wenn auch gewohnt kryptisch, die Zentralbank könnte wohl schon auf der Sitzung am 19. Dezember die Leitzinsen anheben. Ja, das war kein Versprecher. Japan ist bekanntlich der Sonderling in der Zins- und Inflationswelt. Während alle anderen großen Zentralbanken schon ziemlich lange die Zinsen senken, hat das Land vor 1,5 Jahren überhaupt erst die Negativzins-Ära beendet. Mehr als 2 Jahre nach der EZB und der US-Notenbank Fed.
Und mit dem kleinen, aber ziemlich feinen Unterschied, dass Japan es bis auf einen Leitzins von gerade einmal 0,5% schaffte. Während die EZB natürlich inflationsbedingt bis auf 4% die Zinsen erhöhte und inzwischen auch schon wieder auf 2% runter ist. Aber Japan hatte einfach zu wenig Inflation. Seit Mitte der 90er Jahre lag die Inflationsrate zumeist um die Nulllinie, mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Häufig plagte das Land eine Deflation. Wie sehr sich die Politik und die Notenbank auch mühten, es ging lange nichts vorwärts.
Jetzt hat die Bank of Japan aber offenbar genug gesehen. Die Inflation ist ihnen zu klebrig. Für November liegt die Kerninflation, also ohne die Preise für Nahrungsmittel und Energie, bei 2,8%. Und es gibt weiter keine Aussicht auf Besserung.
Japan steckt in einem Dilemma. Mal wieder, muss man dazu sagen, denn die Wirtschaft wächst traditionell nur sehr langsam oder kaum und die Überalterung der Gesellschaft ist natürlich noch viel gravierender als bei uns in Deutschland. Im dritten Quartal sank erstmals seit 1,5 Jahren die Wirtschaftsleistung, natürlich bedingt durch die US-Zölle, um 1,8%. Immerhin sieht Japans Wirtschaftsminister eine langsame und leichte Erholung für die kommenden Monate, da sich sowohl der private Konsum als auch die Investitionen der Unternehmen leicht erhöhen.
Weil das zu langsam geht, brachte Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi ein mehr als 100 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm auf den Weg, das Ende vergangener Woche das Kabinett passiert hat. Das Paket wird überwiegend aus neuen Schulden finanziert. Und da fangen die Probleme an. Denn Japan ist mit rund 240% der Wirtschaftsleistung so verschuldet wie kein anderer Industriestaat. Und neue Schulden lassen Investoren da erst recht nicht zum Sake greifen.
Denn wenn die Notenbank die Zinsen anheben muss, verteuert sich logischerweise der Schuldendienst. Takaichis Wirtschaftsberater warnte die Notenbank daher vor einem vorschnellen Anheben der Zinsen. Schließlich könne das den mauen Aufschwung gefährden. Naja, oder halt auch das neue eigene auf Pump finanzierte Wirtschaftsprogramm.
Takaichi gilt als große Anhängerin von Japans ehemaligen Premier Shinzo Abe und will an seine Politik Abenomics genannt, anknüpfen. Die bestand aus einer ultra-expansiven Geldpolitik, Schuldenfinanzieren, Konjunkturprogramm und einigen Strukturreformen. Das alles hat vor allem den Aktienmarkt aus seinem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf geholt.
Und natürlich auch Takaichis Ankündigungen wurden erstmal richtig abgefeiert von den Aktienmärkten. Die umsichtigen Anleihemärkte feiern das allerdings nicht so überschwänglich wie die Aktienmärkte, denn steigen die Renditen der 10-jährigen Anleihen auf 2% oder mehr, wird der Schuldendienst kritisch für das Land. Viel Spielraum ist da also im Moment nicht bei 1,88% Rendite. Dennoch wird die Notenbank wegen der Inflation gezwungen sein, die Zinsen anzuheben. Wenn nicht im Dezember, dann spätestens im Januar oder bei der Sitzung im März. Das könnte die Renditen dann wieder ansteigen lassen.
Gleichzeitig steckt auch die Notenbank in einer Zwickmühle. Sie hortet einen riesigen Bestand an Staatsanleihen in ihren Büchern, die sie immer wieder aufkaufte, um die Renditen und auch den Yen zu stabilisieren. Allerdings ist allein im ersten Halbjahr ein nicht realisierter Verlust auf diese Posten aufgelaufen, von rund 180 Milliarden Euro.
Natürlich kann die Bank of Japan dieses Spielchen auch noch eine ganze Weile so weitertreiben, denn sie kann ja nicht pleite gehen. Sie kann ja einfach frische Yen drucken. Aber wie lange die Anleihemärkte das alles mitmachen, ist wiederum fraglich. Das Alarmsignal der so risikoaffinen Bond-Investoren ist also eindeutig.
Anders als der Erfolg von Takaichis Plan, durch das schuldenfinanzierte Programm die Wirtschaft schneller wachsen zu lassen als die Schulden, was die Schuldenquote etwas verringern und den Spielraum vergrößern würde. Erste Investoren fürchten gar einen Liz Truss-Moment in Japan. Die britische Kurzzeit-Premierministerin hatte ebenfalls versucht, durch Schulden ohne Gegenfinanzierung Großbritannien aus der Flaute zu bringen. Die Kapriolen an den Anleihemärkten waren so groß, dass sie nach gerade einmal 45 Tagen im Amt aus 10 Downing Street wieder ausziehen musste. Also kürzer durchgehalten hat als der Salatkopf, wenn du dich erinnerst.
Ich kann mich noch ziemlich gut an die Wortspielchen dran erinnern und ich muss sagen, dafür alleine muss man britische Boulevardmedien einfach lieben.
Keiner kann so gut wie die.
Absolut, absolut. Aber man muss natürlich auch sagen, tatsächlich fairerweise, Japan ist anders. Das Land kämpft seit Jahrzehnten mit mager Wachstum und Rekordverschuldung und daher ist, anders als bei Liz Truss, die Chance auch durchaus gegeben, dass Takeichi eher zu Japans Maggie Thatcher aufsteigen wird, als denn zu Liz Truss verkommen. Bis zur Auflösung wird das aber natürlich nicht ohne regelmäßige Turbulenzen an Japans Aktien- und Anleihemärkte bleiben. Da müssen sich Anleger natürlich drauf einstellen, anders als das vielleicht noch vor einem halben Jahr der Fall war.
Kassensturz. Alles, was wichtig ist für dein Geld.
Zum Jahreswechsel senken viele Regionalversorger bei Strom und Gas die Preise. Rund 4,8 Millionen Haushalte dürften davon profitieren, zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Im deutschlandweiten Schnitt sinkt der Strompreis bei der Grundversorgung um 2,6%. Macht bei einer Familie, die im Jahr 4000 Kilowattstunden verbraucht, eine Ersparnis von immerhin 46 Euro.
Ja, immerhin, ne? Besser als nichts. Am meisten sparen übrigens Haushalte in der Grundversorgung in Sachsen. Und zwar 8,5%. Rechnet man wieder mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden, wären das immerhin 143 Euro. Auch in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sparen Haushalte mehr als 100 Euro. Das sind jeweils mehr als 6%.
In Bayern liegt die Ersparnis hingegen nur bei mageren 0,8%. Ist ja klar, dass ausgerechnet wir nicht so viel davon haben.
Ja.
Bei der Gasgrundversorgung sinken die Preise im Schnitt um 2,7%. Geht man bei einer Familie von einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas aus, wären das 76 Euro.
An der Sparspitzenliste steht übrigens Hamburg. Dort zahlt unsere Beispielfamilie 2026 gut 200 Euro weniger als in diesem Jahr. Einen gut gemeinten Gratistipp haben wir natürlich auch noch für euch, auch wen, den viele schon kennen. Preise vergleichen und wechseln lohnt sich, denn die Grundversorgung ist oft am teuersten. Also schön, wenn man dann nächstes Jahr Geld spart. Noch mehr ist es aber, wenn Strom und Gas nicht vom Grundversorger kommen. Und ich muss natürlich abschließend sagen, ich habe wieder die Doppel-A-Punkt-Punkt-Punkt-Karte. Denn nicht nur lebe ich in Bayern, sondern ich heize auch noch mit Gas. Glückwunsch, Herr Blöd.
Die Zahl des Tages.
Das ist heute die 28.606. So viele Tesla-Fahrzeuge wurden nämlich in Norwegen in den ersten 11 Monaten dieses Jahres zugelassen. Damit hat der Konzern einen neuen Rekord aufgestellt. Kein Autokonzern hat innerhalb eines Jahres je so viele Fahrzeuge abgesetzt in dem skandinavischen Land wie Tesla. Der bisherige Rekord lag bei 26.575, aufgestellt von VW im Jahr 2016.
Damit steigerte Tesla übrigens in Norwegen im Jahresverlauf den Absatz um fast 35%. Und das mal so ganz gegen den Trend in großen Teilen der Welt, in denen der Konzern ja doch durchaus ziemliche Absatzprobleme hat. Allein im November stieg die Zahl der Neuzulassungen neuer Teslas um 6.215 Fahrzeuge. Das sind 175% mehr.
Eine absurde Zahl.
Ja.
Das ist insofern interessant, als dass EU-weit im Oktober gerade einmal 5.647 neue Tesla zugelassen wurden. Ihr seht schon, da sind weniger. Die Norweger sind also die größten Tesla-Fanboys, zumindest mal auf dem alten Kontinent Europa. In der EU sank der Tesla-Absatz in den ersten 10 Monaten hingegen um 39%.
Und wenn die Zahlen natürlich im Vergleich zum Rest der Welt ziemlich klein daherkommen, haben diese Zulassungsstatistiken natürlich durchaus Symbolcharakter. Norwegen ist E-Auto-Land Nummer 1. Im November waren, haltet euch fest, 97,6% aller neuen zugelassenen Fahrzeuge E-Autos. Damit hat das Land sein Ziel geschafft, dass ab diesem Jahr fast keine Verbrennerautos mehr verkauft werden. Und das ausgerechnet im Ölland Norwegen.
Die ja damit auch wirklich reich geworden sind. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
An mir tatsächlich auch, aber so soll es wohl dort sein.
Du hast vorhin gesagt, so schön, Japan ist anders, Norwegen auch offensichtlich.
So ist es ja. Und was soll Markus Söder dazu nur sagen? Der arme Kerl. In diesem Sinne, bevor wir hier zu sehr in den Klamauk abdriften, wünschen wir euch einen schönen Abend. Lasst euch nicht von den paar Minusvorzeichen im Depot stressen. Es kommen hoffentlich auch bald wieder bessere Zeiten. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.